Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm heute wieder die bekannte Zusammenstellung der relevanten Wirtschaftsthemen des Tages. An den 6 Freitagen zuvor hatten wir Sie ja eingeladen zu einer Reise in die Vergangenheit. Es gab unseren Podcast Crashkurs Wirtschaft trifft Geschichte und der ist weiterhin nachzuhören in der Audiothek-App und wir freuen uns auch weiterhin über Ihr Feedback. In der Sendung heute aber das bekannte Muster. Was ist das Wichtigste vom Wirtschaftstag? Und es ist heute für uns die Nachricht, dass Deutschland seine Klimaziele erreicht. Ann-Kathrin Büsker dazu.
Weniger Strom aus Kohle, mehr erneuerbare Energien, Stromimporte. Das sind 3 der Voraussetzungen, die im vergangenen Jahr zu einer deutlichen CO2-Einsparung geführt haben.
Alles in allem kann man sagen, im Zentrum des Erfolges des Jahres 2023 steht der Energiesektor.
Unterstrich Dirk Messner, Chef des Umweltbundesamtes heute. Doch zur Wahrheit gehört auch, es gab weniger Nachfrage nach Strom, weil die Industrie weniger produziert hat. Der wirtschaftliche Einbruch, er hat insgesamt die Emissionen deutlich heruntergebracht.
Die Reduktionen entfallen vor allen Dingen auf Produktionsrückgänge und Flauten im energieintensiven Bereich. Das betrifft die Aluminiumproduktion, die ist um 18% gesunken. Das betrifft auch die Stahlproduktion, die Chemieproduktion. Das ist der Trend, den wir für 2023 sehen.
Der Industriesektor hat damit sein Minderungsziel für das letzte Jahr deutlich übererfüllt. Doch das ist kein Grund zur Freude für Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Das Jahr 2023 ist nichts, das man ins Schaufenster stellen kann.
Denn Emissionsminderung durch Produktionsrückgang ist nicht das Ziel des Wirtschaftsministers. Habeck war deshalb heute bemüht, nach vorne zu schauen. Für das kommende Jahr rechne er wieder mit Wirtschaftswachstum. Und auch dann seien die Klimaziele erreichbar, so Dirk Messner.
Im Projektionsbericht zeigt sich, dass wir auch bei einer Wachstumsrate von 1,4% dennoch in Bezug auf die Treibhausgaseinsparungen im Energiesektor erfolgreich sein können.
Damit das gelingt, habe die Bundesregierung entsprechende Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Industrie beim Umstieg auf fossilfreie Technologien zu unterstützen.
Die Förderung durch die Klimaschutzverträge beispielsweise, die ich vor 3 Tagen vorgestellt habe, die Unterstützung der Stahlindustrie, Kohle rauszunehmen, Wasserstoff reinzunehmen, die Unterstützung des Ausbaus beim Wasserstoffnetz beziehungsweise bei der Produktion von Wasserstoff, all das sind die Maßnahmen für die Zukunft.
Das Umweltbundesamt hat in seinem Projektionsbericht die Wirkungen all dieser Maßnahmen für die Zukunft zusammengerechnet. Der Blick künftiger Klimapolitik soll nach vorne gerichtet sein, nicht mehr bezogen auf die Emissionen vergangener Jahre reagieren. So zeigt sich, dass das Klimaziel für 2030 mit den beschlossenen politischen Rahmenbedingungen erreichbar wird.
Insofern sind wir noch nicht über den Berg, aber die Richtung und die Geschwindigkeit, die wir jetzt aufgenommen haben, ist sehr interessant und passt.
Unterstrich Dirk Messner vom Umweltbundesamt. So werden für den Energiesektor und die Industrie deutliche Emissionsrückgänge erwartet. Dass diese Sektoren übererfüllen, kompensiert bis 2030 auch die Sorgenkinder, Gebäude und insbesondere Verkehr. Hier zeigen die Daten für 2023 erneut eine Zunahme im privaten Pkw-Bereich, während Güterverkehr und Flugverkehr zur Reduktion beitragen. Für die kommenden Jahre wird diese jedoch nicht ausreichen. Das Sektorziel für 2030 wird verfehlt. In der von der Bundesregierung anvisierten sektorübergreifenden Gesamtrechnung bleibt dies allerdings ohne politische Folgen. Klimapolitisch allerdings wird es zu einem Problem, unterstreicht Dirk Messner.
Weil ansonsten werden wir, wenn wir bis 2030 diese Stagnation im Verkehrsbereich weiter sehen werden, in 2030 dann Richtung 2040, 45 geschaut, eine so steile Kurve haben, die wir brauchen, dass auch hier netto null geschaffen werden kann, dass das immer schwieriger wird in Bezug auf Zielerreichung.
Umweltverbände mahnen deshalb an, dass schon jetzt weitere Maßnahmen im Verkehrs- und im Gebäudesektor nötig seien. So fordert etwa der BUND die Anwendung des geltenden Klimaschutzgesetzes, das für den Fall, dass Sektoren ihre Klimaziele nicht erreichen, Sofortprogramme vorsieht, um die Zielerreichungslücke zu schließen. Die Bundesregierung plant jedoch, diese Regelung im Rahmen einer Gesetzesnovelle abzuschaffen.
Weil ich es für viel sinnvoller halte, für die Zukunft die Maßnahmen zu evaluieren, so wie wir es heute ja auch ins Zentrum dieser Pressekonferenz gestellt haben,
erklärte Wirtschaftsminister Habeck. Aus seiner Perspektive ergibt es mehr Sinn, Klimaschutzmaßnahmen an einer nach vorne gerichteten Projektion auszurichten. Erst die wie heute vorgelegten Emissionsdaten werden jedoch Aufschluss darüber geben, inwieweit Projektionen auch praktisch eingetreten sind. sind.
Ann-Kathrin Büsker war das. Europas Lieferkettengesetz, Europas Verpackungsverordnung. Das sind zwei Gesetze mit durchaus spürbaren Konsequenzen für Unternehmen, bei denen der FDP-Ampelkoalitionsteil nicht mitgehen wollte. Was zur Folge hatte, dass sich die Bundesregierung beim europäischen Abstimmungsprozess enthalten musste. Keine Verständigung in Berlin heißt Enthaltung in Brüssel, so wird das gehandhabt. Nicht allein wegen der Deutschen, aber auch wegen ihnen lagen die beiden Gesetze erst einmal auf Eis, bis dann doch ausreichende Mehrheiten zustande kamen, dann eben ohne Berlin. Aus Brüssel berichtet Caroline Born.
Obwohl in Brüssel schon fast keiner mehr daran geglaubt hat, es hat doch noch geklappt. Im dritten Anlauf und gegen den Willen Deutschlands.
Es ist so gut, dass der Rat heute endlich das Lieferkettengesetz angenommen hat. Menschenrechte siegen über eine massive Lobbykampagne. Und die FDP hat sich komplett ins Abseits geschossen und einfach nichts erreicht.
Sagt die Europaabgeordnete der Grünen Anna Cavazzini. In der Bundesregierung waren Grüne und SPD dafür, die FDP dagegen. Das heißt Enthaltung oder in Brüssel German Vote. Weil auch andere Schwergewichte wie Frankreich und Italien wackelten, stand das Gesetz wochenlang auf der Kippe. Nachdem es nochmal deutlich abgeschwächt wurde, gab es grünes Licht aus Paris und Rom.
Einige Fortschritte sind erzielt worden, aber besser wäre es gewesen, insgesamt auf diese Regulierung zu verzichten.
So Christian Lindner, der vor zu viel Bürokratie für Unternehmen warnt. Insgesamt ist der Geltungsbereich eingeschränkt. Es sollen nur noch Unternehmen darunter fallen, deren Umsatz pro Jahr 450 Millionen Euro übersteigt und die mehr als 1000 Beschäftigte haben. Deutschland hat bereits ein eigenes Lieferkettengesetz. Ersten Schätzungen zufolge wären von der EU-Richtlinie ein Drittel weniger Unternehmen betroffen als vom deutschen Gesetz. Während dieses vor allem auf Berichtspflichten setzt, können Unternehmen mit dem EU-Gesetz vor europäischen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden, wenn es in ihren Lieferketten zu Verstößen gegen die Menschenrechte kommt. Für Armin Pasch, Wirtschaftsexperte des katholischen Hilfswerks Miserio, ein Hoffnungszeichen für Menschen und Umwelt.
Endlich werden europäische Unternehmen verpflichtet, Ausbeutung, Kinderarbeit, Vertreibung und Repression von Gewerkschaften und Umweltzerstörung wirksam vorzubeugen. Betroffene erhalten endlich eine reale Chance, in der EU Schadensersatz einzuklagen, wenn ihre Rechte verletzt werden. Deshalb ist es beschämend, dass die Bundesregierung nicht zugestimmt hat.
Wirtschaftsverbände hingegen kritisieren die Richtlinie. Sie sei ein weiterer Rückschlag für Europas Wettbewerbsfähigkeit, so der Bundesverband der deutschen Industrie. Durch uneinlösbare Pflichten, die einen enormen bürokratischen Aufwand verursachen würden, so BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD begrüßt die Einigung als gut für die Menschenrechte und die deutsche Wirtschaft. So würden faire Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen in Europa geschaffen. Sein Kabinettskollege Christian Lindner befürchtet hingegen, dass die Vorgaben nicht nur große Unternehmen treffen, sondern auch auf den Mittelstand abgewälzt werden. Und?
Ich bin im Besonderen in Sorge, dass die Reputationsrisiken und die Dokumentationskosten dazu führen, dass europäische Unternehmen sich aus Niedrigeinkommens- und Schwellenländern zurückziehen werden. Dann haben wir das Gegenteil von dem erreicht, was wir wollen.
Die Einigung zum Lieferkettengesetz war bereits im Dezember erzielt worden. Ein vorläufiger Kompromiss, wobei dessen Bestätigung nur noch Formsache ist. Der Widerstand der FDP daher zu spät. So die Kritik von Daniel Kaspari von der CDU.
Wenn man diese Richtlinie hätte verbessern wollen, dann hätte die deutsche Bundesregierung nicht erst jetzt am Schluss quasi nach Toresschluss, sondern hätte sich in den letzten anderthalb Jahren konstruktiv einbringen müssen.
Nicht enthalten hat sich Deutschland bei der Verpackungsverordnung. Sie soll dazu führen, dass weniger Müll entsteht, also weniger Plastikfolie, Kartons und Dosen weggeworfen werden. Der Kompromiss wurde ebenfalls von den Mitgliedstaaten bestätigt.
Caroline Born war das und auch damit bleiben wir in Brüssel, aber nicht nur in Brüssel. Wohin steuert die Landwirtschaft? Wie viel haben die Landwirte mit ihren massiven Protesten politisch erreichen können? Ein Gradmesser dafür ist auch, was die nationalen Agrarministerinnen und Minister beschließen, die aus Deutschland tagen im Moment. Jule Reimer beobachtet das. Frau Reimer, was steht denn da auf der Agenda und gab es an irgendeiner Stelle mal so etwas wie einen Durchbruch?
Also das Hauptthema, und das kann man vielleicht schon als Durchbruch verkünden, ist, dass sich die Agrarminister alle einig waren. Das war jetzt keine Selbstverständlichkeit bei den letzten Sitzungen, dass der Bürokratieabbau, und zwar insgesamt fast 200 Vorschläge, geprüft werden sollen. Das zieht sich auf alle Ebenen, Bund, Länder, auch Europäische Union, und Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir fährt mit einem klaren Zeitplan nach Hause, bis Ostern die Vorschläge zu prüfen, bewerten und im Sommer erste umzusetzen. Also zum Beispiel Abstandsregeln für Pestizide. Da gibt es für den Gewässerschutz unterschiedliche Vorgaben in unterschiedlichen Gesetzen. Man könnte Kontrollen bündeln. Es gibt Bürokratie in anderen Bereichen auch, zum Beispiel über die Verkehrsministerien. Große Mähmaschinen müssen auf normalen Straßen zum Beispiel von Fahrzeugen begleitet werden. Aber, so betonten die SPD und grüne Landwirtschaftsminister, die Standards im Bereich des Tier-, Umwelt- und Klimaschutzes müssten gewahrt bleiben.
Anderer Aspekt, das Wachstumschancengesetz, das ja Erleichterungen für Unternehmen vorsieht und daher von der Wirtschaft dringlich erwünscht ist, das hängt derzeit fest im Vermittlungsausschuss des Bundesrates, weil die unionsgeführten Bundesländer ihm nur zustimmen wollen, wenn zugleich die Streichung der Agrardieselsubventionen zurückgenommen werden. Haben die Minister der Länder dazu auch etwas gesagt?
Sachsen-Anhalts Agrarminister Sven Schulze sprach für die CDU-CSU geführten Länder und hat nach wie vor das Wachstumschancengesetz kritisiert. Auch das Kompromissangebot auf dem Tisch, Biodiesel zum Beispiel steuerbegünstigt für die Landwirtschaft zuzulassen, da ging er nicht so richtig drauf ein. Im Raum steht, dass die CDU-CSU die Gewinnglättung durchsetzen will, also die Einkommensteuer nicht nach dem aktuellen Steuerjahr, sondern anhand eines dreijährigen Durchschnittsgewinns zu berechnen. Zur Erinnerung, Agrarunternehmen hatten in den letzten beiden Jahren jeweils um die 45% Gewinnsteigerung. Das könnte sich lohnen.
Die Agrarunternehmen sollen ja auch von Brüssel aus entlastet werden. Die EU-Kommission will sich kurz nach unserer Sendung dazu äußern. Was weiß man darüber?
Also unter anderem geht es ja um die Stilllegungspflicht von 4% als Voraussetzung, um überhaupt Subventionen zu erhalten zum Schutz der Biodiversität. Die ist bereits ausgesetzt worden. Jetzt soll sich der Bund bei der EU dafür einsetzen, dass bis zum Ende der Finanzierungsperiode ganz klare Regeln festgelegt werden. Wenn Agrarunternehmen diese Fläche bewirtschaften wollen, also welche Kulturen, ob da Pestizide eingesetzt werden dürfen. Allerdings, da gingen jetzt die Agrarminister nicht genauer weiter drauf ein. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir möchte aber nach wie vor Anreize anbieten, um Flächen zum Beispiel für die Biodiversität zu bewahren, also finanziell fördern. Er meint, mit dem Schutz der Biodiversität lasse sich Geld verdienen.
Jule Reimer war das, die Expertin für Landwirtschaftsthemen in der Wirtschafts- und der Umweltredaktion. Und Themenwechsel. Die Vorgängerin der Bundesbank, die Reichsbank, war eine Stütze des NS-Regimes. Sie leistete ihren Teil zur Eroberungs- und Vernichtungspolitik der Nazis. Und so wie es auch nach dem Ende der NS-Herrschaft keine Stunde Null in Politik, in Justiz, Gesellschaft und Kultur gab, so gab es diese Stunde Null auch nicht in der hochreputierten Bundesbank. 60 Jahre nach ihrer Gründung hat die Bundesbank eine Studie über ihre Vorgeschichte und die Ausläufer ihrer Vorgeschichte in Auftrag gegeben. Mischa Erhardt berichtet.
Eine effiziente Finanzierung der Kriegswirtschaft und eine bemerkenswerte personelle Kontinuität in Führungspositionen von der Reichsbank zur Bundesbank, das ist die Quintessenz der heute veröffentlichten historischen Studie.
Das Kopfschütteln, das war bei mir natürlich auch da, weil man natürlich vieles davon nicht nachvollziehen kann, nicht verstehen kann und das ist unerträglich.
Zeigt sich Bundesbankpräsident Joachim Nagel sichtlich betroffen. Die Ergebnisse der Studien der Wissenschaftler zeigen zum einen, wie die Reichsbank zum reibungslosen Funktionieren des nationalsozialistischen Systems beigetragen hat. Studienleiter Albrecht Ritschel von der London School of Economics gibt ein Beispiel während des Einmarsches deutscher Truppen in Österreich 1938.
Wo wir also einen jungen Abgesandten der Reichsbank dabei beschäftigt finden, die österreichische Nationalbank einzugemeinden, bei der Gelegenheit die Asservierung von geraubten jüdischen Vermögenswerten ordnungsgemäß, das muss ja alles seine Ordnung haben, zu organisieren. Und dann fliegt auch noch sein Chef Hjalmar Schacht aus Berlin ein. Beide zusammen begrüßen also die Heimkehr Österreichs ins Deutsche Reich, in die Reichsbank. Das Ganze wird dann mit einem dreifachen donnernden Sieg heil abgeschlossen. Der eine ist Hjalmar Schacht und der andere ist sein dauernder Adlatus Karl Blessing.
Karl Blessing ist seit 1920 bereits bei der Reichsbank. Inzwischen ist er mit 38 Jahren das bis dato jüngste Direktoriumsmitglied der Institution. Seit 1933 unterstützt die Reichsbank auch effizient die Kriegsrüstung und organisiert die Ausbeutung durch Deutschland besetzter Gebiete und Länder.
Die Reichsbank hat Beutegold, Raubgold, auch Gold aus den Vernichtungslagern einschmelzen lassen und über das neutrale Ausland verhökert. Konkret im Holocaust sind Reichsbankbeamte durch die Dörfer und Städte durchgegangen, noch am selben Tag wie die Todesschwadronen, haben Wertgegenstände beschlagnahmt, haben Konten beschlagnahmt, haben Bargeldbestände beschlagnahmt.
So Albrecht Ritschl. Bemerkenswert ist aber vor allem die personelle Kontinuität von der Weimarer Republik über den Nationalsozialismus bis in das Nachkriegsdeutschland mit der Bank Deutscher Länder und schließlich der Bundesbank. Co-Studienleiter Magnus Brechtgen vom Institut für Zeitgeschichte in München.
Also die Beobachtung ist, dass Funktionseliten über alle drei politischen Systeme hinweg sehr intensiv sich für das jeweilige politische System engagiert haben und auch nach 1933 keine Skrupel hatten, weder moralische noch politische noch sonstige, sich einem rassistischen Herrschaftssystem anzudienen und das auch mitzutragen.
So heißt schließlich der erste Präsident der Bundesbank im Jahr 1958 Karl Blessing. Albrecht Ritschl.
Das Interessante jetzt gerade bei Blessing scheint mir zu sein, dass sein Zurückholen in das Zentralbankgeschäft nicht alternativlos war. Also offenbar ist die Geschichte, die Blessing im Dritten Reich hatte, noch Ende der 50er Jahre ein Qualitätsmerkmal.
Die wissenschaftliche Arbeit steht ab heute der Öffentlichkeit in einer zusammenfassenden Broschüre zur Verfügung. In einem nächsten Schritt werden ein Sammelband und Monographien zu insgesamt 8 Teilforschungsprojekten erscheinen. Auf Basis der Veröffentlichungen will die Bundesbank dann weitere Projekte zur Verbreitung der Studienergebnisse anstoßen, kündigte Bundesbankpräsident Joachim Nagel an.
Michael Erhardt war das. Als die Boomer-Generation zur Schule ging, gehörte das zu den großen Daseinsfragen: Füller von Pelikan oder Lamy? Das riss durchaus Gräben auf. Die Themen jetzt sind ganz andere. Lamy, das Traditionsunternehmen aus Heidelberg, 1930 gegründet, wurde von der gleichnamigen Eigentümerfamilie verkauft nach Japan an die Mitsubishi Pencil Corporation. In Heidelberg hofft man nun aber auf eine Standort- und Jobgarantie. Thomas Wagner dazu, und er beginnt auch so mit einem Bekenntnis.
Also ich komme auch in den sogenannten Flow leichter. Deswegen bin ich noch großer Fan, mit der Hand zu schreiben und diese Verbindung.
Und mit denen, die noch gerne mit der Hand schreiben, macht dieses Unternehmen, wie hier nochmal in einem Werbevideo unterstrichen wird, sein Geschäft. Knapp 80 Millionen Euro Jahresumsatz im vergangenen Jahr, 3,7 Millionen Euro Gewinn. Die C. Josef Lamy GmbH mit Sitz in Heidelberg gilt unter anderem als Hersteller des meistverkauften Füllfederhalters in der Welt. Doch bleibt es auch in Zukunft bei Made in Heidelberg oder weitläufiger bei Made in Germany? Eine gute Frage, denn Ende Februar teilten die Familiengesellschafter mit, ihre gesamten Geschäftsanteile an die Mitsubishi Pencil Company mit Sitz in der japanischen Hauptstadt Tokio verkauft zu haben. Folge: Unruhe unter den 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie geht es weiter am Stammstandort Heidelberg? Wird die Produktion nach Japan verlegt? Der neue Unternehmenseigentümer besänftigte: Die berühmten Lamy-Füller sollen auch weiterhin am Standort Heidelberg produziert werden. Für heute wurde eine auf 5 Jahre befristete Jobgarantie für die Beschäftigten vor Ort angekündigt. Das wäre auch ein wichtiges Signal, betont Mirko Geiger von der IG Metall Heidelberg.
Die Zusage von Mitsubishi wäre schon sehr wichtig für die Menschen hier in der Region und die Beschäftigten in Heidelberg. Und es wäre schön, wenn die schriftlich vorliegen würde, weil das hat ja dann auch eine gewisse Seriosität. Wenn das so ist, ich habe auch keinen Zweifel daran, dass die das vorlegen werden, wenn sie es zugesagt haben, dann wäre das schon mal ein Schritt nach vorne, was den Standort hier in Heidelberg angeht.
Eine Bestätigung von Unternehmensseite darüber, ob diese Beschäftigungsgarantie tatsächlich eingegangen ist, steht allerdings noch aus. Grundsätzlich aber kann auch die IG Metall in der Lamy-Übernahme durch Mitsubishi Pencil positive Aspekte erkennen. Denn Lamy hatte auch schon mal über 120 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaftet, also 40 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr. Aber Umsatz sei nicht alles, ließ die Eigentümerfamilie nach Medienberichten verlauten. Wichtig seien auch Investitionen in eine nachhaltigere, sichere Zukunft. Und dafür sieht man sich durch die Übernahme durch Mitsubishi besser gerüstet als bisher. Alleine durch sich schlagartig verbessernde internationale Vertriebswege. Der neue japanische Eigentümer verfüge über 22 internationale Vertriebsgesellschaften, über die nun auch die Lamy-Schreiber verkauft werden sollen. Mirko Geiger von der IG Metall Heidelberg betont, man habe immer wieder auf einen wichtigen Punkt hingewiesen.
Nur eine Nische zu bedienen für einen Schreibgerätehersteller wird wahrscheinlich die Größe der Firma, die ja immerhin noch über 300 Beschäftigte hat, nicht halten können. Deshalb ist jetzt unabhängig vom Käufer es für uns immer klar gewesen, dass der Zeitpunkt kommt, wo ein Großer dieser Branche den durchaus attraktiven Betrieb bei LAME sich einverleibt.
Und dies, so hoffen es die Beschäftigten, mit Standort und Beschäftigungsgarantie.
Thomas Wagner war das. Vonovia, der Immobilienkonzern, ist zu einer Art Synonym für die Krise der Branche geworden. Von der Zinswende überrollt wurde aus Firmen, die kurz vorher anstrengungslose Milliardengewinne einfuhren, in kürzester Zeit Krisenkonzerne. Auch Vonovia hat heute einen Milliardenverlust bestätigt. Felicitas Böselager berichtet, wie der Konzern das bewältigen will, zumindest argumentativ.
Vonovia schreibt fast 7 Milliarden Verlust. Oder Vonovia mit fettem Milliardenverlust, heißen die Schlagzeilen auf verschiedenen Nachrichtenportalen, seit der Immobilienkonzern seine Jahresbilanz veröffentlicht hat. In der Pressekonferenz zur Jahresbilanz ist der Vorstandsvorsitzende Rolf Buch bemüht, diese Meldungen etwas zu relativieren. Denn der Begriff Milliardenverlust sage wenig über die Ertragslage des Unternehmens aus, vielmehr errechnet er sich vor allem aus der Abwertung des Immobilienportfolios der Vonovia.
Als das Zinsniveau anfing, in Folge der rasant steigenden Inflation zu steigen, haben uns viele Investoren gefragt, wie liquide, wie stabil ist Vonovia in dieser Zeit? Eine Frage, die auch eine schnelle Antwort brauchte. Bereits im Sommer 2022 haben wir den Hebel von Wachstum und Profitabilität auf Kapitaldisziplin und die Beschaffung von Liquidität umgelegt.
Dabei sei den Verantwortlichen im Konzern aber bewusst gewesen, dass diese Entscheidung negative Auswirkungen auf die Vertriebssegmente haben würde. Letztlich fügt Buch hinzu, sei die Entscheidung aber richtig gewesen.
Wir haben durch diese Entscheidung allein im Jahr 2023 Cash und damit Liquidität von fast 5 Milliarden Euro generiert. Dadurch haben wir unseren Verschuldungsgrad stabilisiert und unsere Bilanz gestärkt.
Vor einigen Monaten war bekannt geworden, dass Vonovia den Bau von 60.000 Wohnungen verschiebt. Heute hieß es zum Neubau.
Wie wir auch angekündigt haben, bauen wir alle begonnenen Projekte fertig. Aber neue Vorhaben werden derzeit nur bis zur Baureife gebracht. Da gibt es ein paar Ausnahmen, in denen wir immer noch wieder auch neue Bauvorhaben machen. Aber für den großen Teil gilt das.
Hier sei, so sagt das Buch, vor allem die Politik gefragt. Und er beschreibt die Situation der Wohnungslage aus Sicht der Vonovia. Jeden Tag beantworte man dort verzweifelte Anrufe von Menschen auf Wohnungssuche. Zum Teil stünden 300 Menschen bei Besichtigungen Schlange, während die Leerstandsquote des Unternehmens bei 2% lag. Fürs laufende Jahr wagt Buch einen optimistischen Blick. Die Zeiten der Zinssteigerung scheine vorbei zu sein. Und damit käme die Stabilität und eine expansivere Tätigkeit der Vonovia wieder zurück.
Optimistische Einschätzung des Vonovia-Chefs am Ende des Beitrags von Felicitas Böselager. Und wenn ich den Optimismus jetzt weiterreiche an den Börsenberichterstatter, an Klaus-Rainer Jakesch, dann muss man sagen, die Reaktion der Börse ist sehr eindeutig. Der Optimismus hat überhaupt nicht überzeugt.
Nein, das ist so. Tatsächlich ist Vonovia heute der ganz große Verlierer im deutschen Aktienindex, trägt schon den ganzen Tag die rote Laterne und hat seine Verluste im Laufe des Tages ausgebaut. Aktuell ein Minus von 11% bei dieser Aktie.
Bevor wir weiter mit den Aktien machen, gönnen wir uns einen Blick in die Portemonnaies der Chefs der großen DAX-Konzerne. Vom Mercedes-Chef Ulla Källenius weiß man nämlich jetzt, was der verdient hat. Und das hat das Potenzial, ihn auf den Spitzenplatz unter den Top-Managern der größten Börsenkonzerne zu hieven.
Das ist so. Er hat im vergangenen Jahr 12,74 Millionen Euro verdient, rund 80% mehr als im Vorjahr. Und das ist tatsächlich von allen Daten, die bislang bekannt sind, die höchste Gehaltssumme eines DAX-Chefs. VW-Chef Oliver Blume, der bringt es auf 9,71 Millionen. Und Belén Garrigo, das ist die Vorstandsvorsitzende von Merck, die verdiente 10,53 Millionen.
Der Börsentag als Ganzes, da ist weiter das Thema Zinsen, das die Börse beschäftigt.
Ja, es gibt ja nun wirklich viele Argumente, die dagegen sprechen, dass es zu einer baldigen und deutlichen Zinssenkung kommt. Aber die Anleger wollen davon einfach nichts hören und sehen. Und diese Zinsfantasien, sie treiben auch heute wieder den deutschen Aktienindex, auch wenn er nicht mehr ganz so stark ist wie heute Mittag. Zeitweise war er wieder über 18.000 Punkte, jetzt bei 17.959 Punkten, rund 17 mehr als gestern.
Kurz noch auf die Lufthansa geguckt, unter den vielen Tarifkonflikten. Dort soll nun immerhin im Konflikt ums Bodenpersonal eine Schlichtung stattfinden. Hat sich das ausgewirkt auf die Aktie?
Ja, die Aktie ist heute deutlich im Plus mit 1,6%. Allerdings hat sie ja innerhalb von nur einem Jahr rund die Hälfte verloren und mit 6,84 Euro ist sie auch nicht besonders hoch bewertet.
Euro, Anleihen und Gold noch.
Der Euro kostet 1,0886 Dollar, ist etwas stabil. Am Rentenmarkt ist die Umlaufrendite auf 2,49% gestiegen und die Feinunze Gold bei 2.159,52 Dollar, 2,20 Dollar weniger als heute Morgen.
Klaus-Rainer Jakisch war das. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute dann mit Karin Fischer. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.